Jeder von uns, jeder hat Erbanlagen mit Defekten, die uns selber nichts machen. Aber wenn es beim Kind dann mit einer Veränderung vom Partner zusammenkommt, dann eben so eine genetische Krankheit auslösen kann.
Mein Name ist Stefan Riebler. Herzlich willkommen zum Podcast Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit. Herzlich willkommen zum Podcast Kontrast. Verschiedene Themen, verschiedene Fachleute. Heute freut es mich wahnsinnig und außerordentlich. Ich habe zu Gast Danita Rauch. Sie ist Leiterin vom Institut für Genetik. Herzlich willkommen, Anita.
Vielen Dank, Stefan, für die Einladung.
Wir sind gespannt, wo uns das Gespräch anführt. Genetik, was hat denn Genetik mit Krankheit, Genetik mit Behinderung zu tun? Und so steige ich jetzt ein. Die Universität in Zürich hat ein genetisches Institut oder ein Institut für Genetik. Was machen die, Anita?
Also da muss man vielleicht noch dazu sagen, wir sind das Institut für medizinische Genetik, weil Genetik gibt es auch in der Biologie. Genetik kann ganz breit sein. Genetik gibt es auch in der Pflanzenheilkunde. Alle Lebewesen haben Gene, haben Erbanlagen. Und in der medizinischen Genetik befassen wir uns eben mit angeborenen Krankheiten. Die können schon bei der Geburt sichtbar sein, kann aber auch sein, dass sich das erst später zeigt. Und das hat man eigentlich erst so die letzten 10 bis 20 Jahre begriffen, wie viele Krankheiten eigentlich auch durch unsere Erbanlagen mitbestimmt werden und einfach in allen Bereichen der Medizin eine Rolle spielen.
Wir haben uns ja kennengelernt am Wissensforum und wir haben dann da beim Nachtessen diskutiert und uns austauscht. Und zuerst, als ich gedacht habe und meine Intuition war, oh, da forscht jemand in der Erbanlage, in der Erbgut und dann könnte es ja heissen, wir haben keine Krankheit und keine Behinderung mehr.
Ja, also das wird sicher nicht geben, weil es sind natürlich nicht alle Krankheiten und alle Behinderungen angeboren oder genetisch bedingt. Es kann ja auch andere Ursachen geben, sei es einfach vom Zufall oder von unglücklichen Umständen oder auch die Lebensweise. Das alles beeinflusst unsere Krankheit und Gesundheit. Aber ja, es gibt viele Krankheiten, gerade im Kindesalter, die eben genetisch bedingt sind, also wo unsere Erbanlagen der Auslöser sind. Und das kann auch wiederum jedes Organ betreffen. Also es können Augenkrankheiten sein, das kann das Gehör sein, das können einzelne Organe sein oder auch das Gehirn. Es kann eine geistige Behinderung verursachen, Verhaltensstörungen. Und es können auch ganz komplexe Syndrome sein, wie wir das nennen, also wo nicht nur ein Organ beeinträchtigt ist, sondern mehrere. Dann sprechen wir von einem Syndrom.
Darf ich mal mit dir einen kurzen Weg gehen? Jetzt komme ich zu euch in die Sprechstunde. Und meine Partnerin ist schwanger und ihr stellt jetzt fest, aufgrund von der Diagnose, oh, Trisomie 21. Was ist denn der weitere Weg? Also was ist die Erkenntnis für meine Partnerin und für mich? Und was gibt es daraus heraus für Konsequenzen, für Möglichkeiten, für Chancen?
Also wenn ihr jetzt kämmt in unsere Sprechstunde, dann würde es erstmal darum gehen, was sind da für Tests gemacht worden? Wie aussagekräftig sind die? Dann, was hat das zu bedeuten? Was macht eine Trisomie 21? Womit muss man rechnen? Was gibt es für Hilfsmöglichkeiten für die Behandlung oder auch sonst für die Unterstützung? Und dann ist natürlich so eine genetische Beratung auch eine neutrale Information und soll Hilfestellung geben, mit so einem genetischen Befund umzugehen. Deswegen hat es auch einen psychologischen Aspekt, dass man eben versucht, rauszufinden, was bewegt euch als Paar oder das Paar, das bei uns in der Sprechstunde ist, was, was habt ihr für Gedanken, was habt ihr für Sorgen und Ängste und wie kann man damit umgehen?
Ich höre daraus heraus, dass in dieser Beratung in dem Fall nicht nur der medizinische Aspekt, die medizinische Dimension eine Rolle spielt, sondern da kommen ja auch die Beratungseinheiten, die psychologischer Natur sind. Oder habe ich jetzt da falsch verstanden?
Also Medizin hat auch immer einen psychologischen Aspekt. Also bei jedem Arzt, wenn es darum geht, jetzt liegt der Befund vor, was machen wir damit, was kann man tun, das hat ja immer eine psychologische Komponente auch und bei uns natürlich besonders, weil so eine Diagnose in der Schwangerschaft natürlich schon ja viele Emotionen auslöst und viele Gedanken, die den Betroffenen dann durch den Kopf gehen. Und das versuchen wir eben zu verstehen und zu begleiten.
Wie komme ich denn überhaupt zu euch? Also wenn eine Schwangerschaft da ist, dann ist ja nicht mein erster Schritt, dass ich als medizinisches, genetisches Institut auf Zürich oder glaube in St. Gallen hat es auch ein ähnliches Institut, gehe. Wie komme ich überhaupt zu euch? Wie komme ich überhaupt den Input über, mich bei euch zu melden?
Also normalerweise wird die Schwangerschaft ja von den Geburtshelfern betreut. Und da gibt es so bestimmte Basisuntersuchungen, die jeder Schwangeren angeboten werden und angeboten werden müssen. Und normalerweise ist es dann so, wenn Untersuchungen gemacht werden und die auffällig sind, dann erfolgt die Zuweisung zu uns oder zu anderen ähnlichen Einrichtungen.
Ja, Anita, was ist denn überhaupt die Idee, was ist denn die Motivation, was ist überhaupt der Grund, wieso wir oder Leute, die eine Frage haben sollen, zu dir ins Institut kommen? Ist es Diagnose, ist es Beratung hinsichtlich einer frühzeitigen Therapie? Was ist der Grund, wieso man zu dir kommen?
Die meisten genetischen Krankheiten kann man jetzt nicht während der Schwangerschaft behandeln. Es gibt einige Krankheiten, die kann man nach der Geburt behandeln und sehr gut behandeln. Insbesondere, wenn man sozusagen die Kinder behandelt, bevor noch irgendwelche Schäden eingetreten sind. Wir sind halt Spezialisten für angeborene Krankheiten. Wir führen jetzt nicht direkt die Behandlung durch, aber wir sehen trotzdem auch sehr viele Kinder in unserer Sprechstunde, wo es eben darum geht, dass die eine unklare Behinderung haben oder eine unklare chronische Krankheit und wo wir dann die Spezialisten dafür sind, da eine Diagnose zu finden, rauszufinden, was ist die Ursache und dann eben Empfehlungen geben, auch wenn man es nicht direkt heilen oder behandeln kann, auf was muss man schauen, welche Komplikationen kann man vermeiden.
Anita, jetzt hast du erzählt, ich habe die Möglichkeit oder wir haben die Möglichkeit, bei dir Beratung einzuholen und jetzt sagen dir, wir müssen da Tests machen. Und ich habe keine Ahnung von dem, was ihr überhaupt macht. Was muss ich mir vorstellen? Was sind da für Tests? Wie gehen die über die Bühne? Was passiert da?
Also der Hauptteil von dem Test, der passiert bei uns im Labor. Also ihr müsst dann nicht irgendwie 10 Stunden da sitzen, sondern wir brauchen also zum Beispiel eine Blutprobe und holen da dann die Erbsubstanz raus und machen dann teilweise über mehrere Wochen ganz komplexe Analysen. Und das wird je nachdem, worum es geht, auch von der Krankenkasse bezahlt. Das ist eben auch Teil der Beratung, dass wir dann eben anschauen, besteht eine Chance, dass die Krankenversicherung das übernimmt? Und wenn ja, können wir dann auch ein Kostengutsprachegesuch an die Grundversicherung schreiben. Aber es gibt manche Leute, die sagen natürlich auch, ja, also ich will den Test so oder so, ob die Kasse den zahlt oder nicht und zahlt es dann auch privat.
Mhm. Ich habe letztens ein Gespräch mit einer Frau, Trisomie 21, und sie ist auch eine Behindertenaktivistin in Deutschland und hat gesagt, sie sehe eigentlich nicht dafür, dass die Krankenkasse vorgeburtliche Untersuchung zahlt, weil sie da ihnen wirklich Gefahr sieht, dass die Abtreibung von Menschen mit Behinderung oder von möglichen Behinderungen sehr stark zunimmt. Und da will sie nicht unterstützen.
Ja, das ist eine mögliche Sichtweise. Andererseits schafft man dann natürlich eine Zweiklassengesellschaft, dass die, die sich's leisten können, dann eben die Tests machen und die, die sich's nicht leisten können, dann eben dem Schicksal ihren Lauf lassen. Und jetzt die Sorge, dass jetzt alle Behinderten abgetrieben werden, habe ich nicht, weil wir sehen das ja in unserer Sprechstunde, dass das hängt ganz von den individuellen Weltanschauungen und von den Familien ab. Und je nachdem, welche Krankheit das ist, wie schwer das ist. Also es ist schon so, dass selbst wenn das eine schwere Erkrankung ist, dass dann 30-40% sagen, ja, nein, also es ist mein Kind und ich bekomme das trotzdem.
Also ich glaube, es ist auch da in den ganzen individuellen Entscheidungen, wo nicht vorwiegend den gerade mit der Diagnose zu tun hat.
Ja.
Wir haben uns ja kennengelernt in deiner Funktion als Präsidentin vom Förderverein Kinder mit einer seltenen Krankheit. Und wir haben auch mit Eltern im Gespräch festgestellt, wie sehnsüchtig sie auf eine Diagnose wartet, hofft, damit ihre Hilfestellung, ihre Unterstützung für ihr Kind auch wirksam wird.
Ja.
In dem Bereich ist ja ein ganz starker auch Auftrag gegenüber den Eltern.
Genau. Und es ist auch so, dass sich da in den letzten 10 Jahren enorm viel getan hat, weil eben noch vor 10, 15 Jahren war es extrem schwer, so eine genetische Diagnose zu finden, wenn man nicht genau gewusst hat, wo suchen. Aber jetzt hat man eben die Chance mit einer sogenannten Hochdurchsatzsequenzierung, also wo man einfach das ganze Erbgut in einem vertretbaren Aufwand ja durchbuchstabiert sozusagen und da die Erbanlagen zigtausend anschaut, die dafür in Frage kommen, dass die das jeweilige Problem machen. Also für Entwicklungsstörungen, da kennt man schon knapp 2000 Erbanlagen, die das definitiv machen und hat noch hunderte von weiteren im Verdacht, dass die das auch machen können. Und da kann man eben oft nicht jetzt rein vom klinischen Bild sagen, ja, genau das oder das muss es sein, sondern da muss man einfach diese Erbanlagen durchanalysieren und schauen, findet man die genetische Veränderung.
Jetzt macht euer Institut, da bist du als Leiterin ja natürlich auch sehr stark federführend. Ihr erforscht auch in dem Bereich. Ganz stark, kannst du uns mal sagen, woran es die Forschung geht? Also die Schwerpunkte der Forschungsansätze sind, die ihr verfolgt?
Also mit dieser Methode der Hochdurchsatzsequenzierung kann man heute eben so bei ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Kinder eine Diagnose stellen. Und da bleibt natürlich noch ungefähr die Hälfte, wo man keine Diagnose findet. Und das ist deswegen auch ein Forschungsschwerpunkt von uns, dass man eben schaut, wie kommt man da weiter für die Kinder, wo man jetzt nicht mit den aktuellen Methoden dann die Ursache findet. Und da gibt es eben auch jetzt neue Techniken, mit denen man versucht, diese Stellen, die bisher sehr schwierig zu analysieren waren, vielleicht doch analysiert bekommt und da vielleicht noch Veränderungen findet. Und dann ist es einfach so, dass jeder von uns ein paar Millionen Genvarianten hat. Und unter diesen vielen Genvarianten, die jeder hat, ist es einfach schwierig rauszufinden, was jetzt genau die Krankheitsursache ist.
Wenn man deiner Schilderung folgt, ist es auch hochkomplex und unglaublich herausfordernd, denn da auf bestimmte Resultate, auf bestimmte Punkte zu kommen. Man spricht ja im Zusammenhang mit Arbeit, mit Erbanlagen, DNA, auch immer von einem göttlichen Moment. Darf ich einmal Danita fragen, was hat dich überhaupt angetrieben, in dem Bereich dich beruflich dich so zu engagieren?
Ich habe einfach früh in meiner medizinischen Karriere sozusagen gemerkt, dass oft in der Medizin einfach da ist ein Problem und man versucht das irgendwie zu behandeln. Und bei den Kindern auf der Neugeborenenstation, wo ich dann im letzten Teil vom Medizinstudium war, ja, hat man geschaut, dass die überleben und wenn Herzfehler da war, hat man den korrigiert und das ist natürlich alles super wichtig. Aber ich habe dann schon bemerkt, dass halt ganz viele Ängste bei den Familien da sind, wie geht es weiter, was hat mein Kind, was wird aus dem Kind und wenn dann eine Behinderung sichtbar wird, was dann ja für eine Angst und für einen Frust und für eine Sorge da ist. Und dann habe ich einfach für mich beschlossen, da möchte ich meinen kleinen Beitrag leisten.
So klein ist der nicht, wenn man dein Portfolio anschaut. Das muss man schon sagen, das ist eine riesige Expertise, die da ist. Darf ich nochmal so ein bisschen zurückkommen, wenn ihr so Diagnosen erstellt, auch mit Eltern oder mit den Menschen, die Kinder erwarten oder Kinder haben mit einer seltenen Krankheit oder mit einer seltenen Beeinträchtigung, diskutiert ihr auch auf der Ebene von Moral und Ethik? Also was ist lebenswertes Leben und was für Beratungsimpuls geben wir den Eltern? Oder ist das auch bei euch gar kein Thema?
Ja, doch. Also das ist ein wichtiges Thema. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass die Eltern keine Schuldgefühle haben, weil das haben dann doch viele und vor allem die Mütter tendieren dazu, sich irgendwie die Schuld zu geben an der Krankheit des Kindes. Und oftmals sind solche Krankheiten neu entstanden. Es hat kein Elternteil da irgendwas vererbt, sondern das ist eine Neumutation, also die Genmutation ist aufgetreten, entweder in einer Samenzelle oder in einer Eizelle, aber da kann man nichts dafür. Das ist einfach unsere Natur, da hat man auch nichts falsch gemacht. Das passiert bei jedem Kind, bei jeder Schwangerschaft und unsere Erbanlagen haben nur so viel Puffer, dass das eben oft dann nichts ausmacht. Und das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, den Familien mitzugeben, dass selbst wenn sie es vererbt haben, wenn es entweder über beide Eltern kommt oder nur über einen Elternteil, dass sie da nichts dafür können und dass sie auch jetzt nicht ein besonders schlechtes Erbgut haben oder so irgendetwas, weil jeder von uns, jeder, du, ich, hat im Durchschnitt so 4 Erbanlagen mit Defekten, die uns selber nichts machen, aber wenn es sozusagen beim Kind dann mit einer Veränderung vom Partner zusammenkommt, dann eben so eine genetische Krankheit auslösen kann. Und das ist mir eben extrem wichtig, dass man auch auf diesen Aspekt eingeht. Und der andere Aspekt des lebenswerten Lebens, das ist auch ein Thema, wobei aus medizinischer Sicht ja sozusagen jedes Leben lebenswert ist. Die Frage ist vielleicht, mit wie viel Schmerzen ist es verbunden, mit wie viel Leid ist es verbunden. Aber wir urteilen jetzt nicht, ist ein Leben lebenswert oder nicht. Aber die Gedanken, was muss das Kind durchmachen und was sind da die Überlegungen, das wird natürlich thematisiert. Und eben auch im vorgeburtlichen Bereich, wenn man es also in der Schwangerschaft schon merkt, ist das natürlich auch ein großes Thema.
Wenn ich jetzt probiere, mal so eine Fenster aufzumachen, wo weder wissenschaftlich noch irgendwo forschungsspezifisch daherkommt und ich von einer DNA-Resilienz würde reden, also haben wir Möglichkeit, kennt DNA überhaupt eine Resilienz? Und hätten wir die Möglichkeit, da mit unserem Leben, mit dem, wie wir überhaupt leben, beeinflussen? Oder sagst du, also das ist jetzt wirklich sehr laienhaft?
Nein, ganz und gar nicht. Das gibt's jetzt normalerweise nicht für solche schweren kindlichen Krankheiten mit Behinderungen. Da ist das nicht so ein Thema, aber trotzdem auch da. Die genetische Veranlagung ist das eine, aber ob man dann das Potenzial, das man hat, ob man das ausschöpft, das hängt dann schon auch damit zusammen, ja, wie ist die Gesamtgesundheit, wie ist die Familienpositivität, und das hat dann schon auch einen Einfluss darauf. Und ich weiß zwar nicht, ob das die Resilienz der DNA ist oder einfach unseres Wesens, aber das lässt sich schon beeinflussen. Und ein ganz großer Faktor ist das zum Beispiel bei einer erblichen Veranlagung für Krebs. Da ist schon ein Zusammenspiel zwischen Erbanlagen, Umwelt, Lebensstil, Umfeld. Wie ist man aufgenommen? Wie wird man gefördert? Gibt es einen Optimismus? Gibt es eine Positivität? Oder gibt es eine Abwärtsspirale?
Mhm. Erlebst denn du in deinem beruflichen Alltag, jetzt im Institut, wenn du mit den Eltern, mit den Menschen im Gespräch bist, wo ja sehr dem belastet sind, oder? Vielleicht von einer Diagnose und wo ihr dann vielleicht müsst sagen, es ist noch wenig erforscht, wir wissen noch ganz, ganz wenig. Erlebst denn du auch Situationen, wo du dann denkst, vielleicht wäre keine Diagnose besser gewesen?
Also wir überlegen uns natürlich sehr genau, auch vom Labor her, was wir überhaupt berichten. Also wir berichten ja jetzt nicht einfach alles, was irgendwie noch völlig unklar ist, sondern eben nur, was einigermaßen eine klare, ja, Vorstellung gibt, was zu erwarten ist. Aber natürlich hat es da auch im Graubereich, wenn es jetzt 5 Fälle in der Welt gibt, ja, berichtet man es nicht. Mhm. Und es gibt dann auch genetische Veränderungen, die nicht so hundertprozentig dann eben eine Krankheit auslösen, sondern vielleicht nur mit 80%. Und das sind natürlich schon schwierige Situationen dann. Aber ich erlebe eigentlich im Gespräch mit den Betroffenen dann in der Regel sehr große Dankbarkeit, dass man das bespricht. Und die meisten können da auch gut damit umgehen und sagen, ja, dann ist es halt so und wir schauen jetzt mal, wie es kommt. Und gibt aber auch manche, die natürlich sagen, nein, unser Leben ist schon schwer genug, wir wollen da jetzt nicht unnötig ein Risiko eingehen.
Mhm. Ich komme nochmal zurück. Du bist Präsidentin vom Förderverein Kind mit seltener Krankheit. Und da hören wir ja in all den Anlässen, wo wir mit den Eltern in Kontakt kommen, wie oftmals unglaublich schwierige Situationen sie haben im Zusammenhang mit der Diagnose, im Zusammenhang, wie man mit den Eltern umgeht, dass oftmals Ohnmacht oder fehlende Wissenslage da ist. Hat dieses Institut und hast du jetzt auch als Präsidentin von dem Förderverein auch einen Auftrag, mehr Aufklärung zu machen, mehr auch proaktiv in die Bevölkerung zu gehen hinsichtlich der Genetik, der medizinischen Genetik?
Also wir sind natürlich immer wieder auf den Veranstaltungen von Kindern mit seltenen Krankheiten vertreten, um da Wissen in die Bevölkerung zu tragen oder ähnlichen Veranstaltungen und in der Weiterbildung und Fortbildung von unseren Kollegen, die jetzt keine Fachärzte für Genetik sind, sondern vielleicht Kinderärzte oder Geburtshelfer oder Neurologen, dass man da auch das Verständnis stetig fördert. Und es werden ja jetzt im Moment vom Bundesamt für Gesundheit so Referenznetzwerke gebildet, dass Kinder mit seltenen Krankheiten oder überhaupt Menschen mit seltenen Krankheiten dann wissen, das sind die Spezialisten für eine bestimmte Krankheitsgruppe, da kann ich mich hinwenden, um das Wissen immer weiter zu verbreiten und einfacher zugänglich zu machen.
Ja, das ist so ein Teil, oder, wo ich denke, das eine ist ja die Komplexität und auch die herausfordernde Wissenssituation rund um Erbkrankheit. Wenn wir jetzt andocken, und wir sind fast schon am Schluss von unserem Gespräch, jetzt haben wir immer so über Kind geredet, über Schwangerschaft, über frühe geburtliche oder vorgeburtliche Untersuchungen. Gibt es denn auch bei euch schon Themen, wo ihr sehr früh könnt, aufgrund vom genetischen Material feststellt, oh, da ist eine genetische Voraussetzung für Demenz, für Alzheimer, für Parkinson, also Krankheiten, die im Alter kommen.
Ja.
Gibt es die Tendenz, gibt es die Möglichkeit, aufgrund von einer frühzeitigen genetischen Untersuchung auch Alterskrankheiten feststellen?
Da muss man zwei Szenarien unterscheiden. Also es gibt die früh beginnende Alzheimer-Erkrankung zum Beispiel oder frontotemporale Demenz, wo also die Demenz einen ganz starken genetischen Faktor hat und dann vielleicht schon so um die im Alter von 50 vielleicht schon beginnt. Und wenn das in der Familie vorkommt, dann sehen wir auch Familienangehörige, die sich dann fragen, oh, habe ich das auch geerbt? Wo wir dann besprechen, wenn man es überhaupt rausfinden kann, was der Vater oder die Mutter hatte, würden sie es dann wirklich wissen wollen? Wie gehen wir um mit dem Wissen? Also das ist schon auch eine Fragestellung. Aber das sind dann meistens die Personen, die es eben aus der eigenen Familie kennen. Und dann gibt es aber auch noch genetische Risikofaktoren für Alzheimer, die jetzt aber nicht so stark sind, die zwar das Risiko erhöhen und relativ häufig sind in der Bevölkerung, aber eben dann auch nicht direkt 1:1 zu der Erkrankung führen. Und das ist dann weniger ein Thema, wobei manche das auch wissen möchten.
Jetzt sind wir am Schluss von unserem Podcast, von unserem Gespräch. Wir haben im Vorfeld ja nie inhaltlich uns austauscht, sondern wir haben einfach gesagt, wir schicken in das Gespräch ein und schauen mal, wo uns das anführt. Ich will ganz zum Schluss dich noch fragen, in dem Vorfeld ist immer wieder gewesen, hey, ihr habt einen ganz herausfordernden Alltag, einen ganz dynamischen Alltag, einen sehr belastenden Alltag. Wie geht Anita um, wenn sie täglich ja mit solchen Diagnosen zu tun hat, die hinten raus ja sehr belastend sind, die auch sehr einschneidend sind für die Kinder, für die Eltern, für das Neugeborene. Was machst du für deine Resilienz, Anita?
Ja, ich habe wahrscheinlich von Haus aus bringe ich eine hohe Resilienz mit und ich baue mich dann eben an den kleinen Bausteinen auf, wenn man eben trotz all des Elends und all der Sorgen sich dann eben auch über kleine Dinge freuen kann und über doch, wenn man dann eben einfach helfen kann in dieser Situation. Und in jeder schlimmen Situation gibt es dann doch auch das eine oder andere Positive und wenn man es eben verbessern kann und zumindest ein bisschen helfen kann, dann baut mich das auf. Und der Verein Kinder mit seltenen Krankheiten ist da natürlich auch ein gutes Werkzeug, um auch einfach die Freude zu sehen, die Kinder trotz all der Probleme haben können und die Familien, und wo man dann sehr viele Glücksmomente, wie wir es nennen im Verein, auch schenken kann. Und ja, das baut einen dann auch wieder auf, wenn man sieht, dass das Leben trotzdem schöne Seiten hat und wie man damit umgehen kann und mit kleinen Bausteinen hier und da dann halt doch was bewirken kann.
Ja, in dem Sinn, ich möchte dir einfach ganz herzlich danken, für das Gespräch, wo du dich darauf eingelassen hast, und ganz sicher einen riesen Dank für die Arbeit, die du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Institut machst. Danke vielmals, dass du bei uns gewesen bist.
Ja, danke dir für das nette Gespräch.
Danke vielmals und schön, dass ihr bei uns Gast gewesen seid, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo Bemerkungen habt, schreibt doch uns sehr gerne an kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und ciao miteinander. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.